Hallo Uwe.
Hallo Fabian, grüß dich.
Die vierte Folge der Popcorn-Pilger.
Ist ja bald ein Jubiläum dran, wa?
Ein kleines.
Wie feiern
wir
das?
Da machen wir eine Flasche Shampoos auf.
Oh ja, die trinken wir aus unseren neuen Tassen.
Aber wir haben jetzt schon einen Film, der zu einem Jubiläum passen würde. Mhm. Nämlich, doch, schon über 10 Jahre alt. Von 2005, aber ein Klassiker. Ja. Ridley Scott, Königreich der Himmel. Und wir reden heute, das muss dazu gesagt werden, über den rund 45 Minuten längeren Director's Cut.
Unbedingt.
Den es nur auf DVD gibt und nicht im Kino gelaufen ist.
Richtig, bedauerlicherweise. Ich habe den Original Königreich der Himmel seinerzeit noch als Schüler im Kino gesehen und dachte mir, ja, ein schöner Kostüm- und Schlachtenfilm. Und das war er mit Sicherheit auch. Hat aber nicht ohne Grund damals keine besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das muss man sagen. Auch die Verkäufe blieben hinter den Erwartungen und
anders als Bewertungen. Gladiator.
Anders als Gladiator. Aber Gladiator war nach langer, langer Zeit mal der erste große Historienschinken, der so aufwendig produziert wurde. Und wo eben ja auch ein gewisser Anspruch dahinter steckte. Königreich der Himmel ist ein bisschen nachgefahren nach dieser Fantasy-Historien-Spitze, die es dann gab. Der letzte Herr der Ringe-Filme war gerade 2 Jahre her oder 1 Jahr, ich weiß es nicht genau. Und alle wollten halt Ritter und Kämpfe und Schlachten sehen und das gab es zu der Zeit aber eigentlich genug. Das heißt, dass Königreich der Himmel nicht schlecht war, aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient hat. Vor allem, weil er so stark geschnitten war. Mhm. Der Director's Cut, der etwas später rauskam, der hat so viel hinzugetan, du hast es gesagt, viele, sagen wir mal, historische Zusammenhänge noch hinzugefügt, die nicht schlecht sind zu sehen, damit man, sagen wir mal, den historischen Kontext ein bisschen besser einordnen kann. Aber Königreich der Himmel ist ein Historienfilm, aber kein historischer Film.
Aber er bedient sich eines historischen Kontextes. Also das,
er ist angelehnt.
Ja, also situiert, angesiedelt gegen Ende des Kreuzfahrerkönigreichs von Jerusalem.
Zumindest also der Hochzeit, also zwischen dem ersten, kurz vor dem zweiten
Kreuzzug. Kurz vor dem zweiten Kreuzzug. Und der Film endet mit der Rückeroberung Jerusalems durch
Saladin und seine Truppen. Ja.
Und diese Figur, gespielt von Orlando Bloom, so viel sei verraten.
Ja, nach Herr der Ringe seine zweite wirklich große Rolle. Ne? Er hat noch andere Sachen gespielt dazwischen, auch Dramen und Liebeskomödien, aber das war so die zweite große Rolle, bei der er wirklich in Erinnerung bleiben konnte.
Nein, ich wollte darauf hinaus, weil das ein Schema ist, das wir auch aus Gladiator oder Gladiator kennen, dass eine historische Figur, die es tatsächlich gegeben hat.
Wobei der Maximus so nicht existiert.
Ja, aber der Kaiser.
Commodus. Ja,
und Marc Aurel.
Zeitgenosse, richtig.
Nein, aber bald Balian von Ibelin, den gab es tatsächlich, hat aber mit dem Balian im Film dann nicht so viel zu tun.
Tatsächlich sogar relativ wenig. Wo er ganz viel mit ihm zu tun hat, ist die Endphase, als es also um die Eroberung Jerusalems geht. Da hat sich also jemand die Mühe gemacht, die kurdischen oder sagen wir mal muslimischen Quellen und die christlichen Quellen zu bemühen und diesen Kampf um Jerusalem schön nachzustellen. Ansonsten ist Balian von Ibelin, genauso wie Maximus in Gladiator, kein Mensch, wie er im Kontext der Zeit stehen würde, sondern er verkörpert ein Prinzip, das Ridley Scott offensichtlich am Herzen lag.
Und das ist der Grund, warum wir diesen Film heute im Programm haben. Nicht, weil er ein opulent inszenierter Schlachtenepos ist, sondern weil sich an diesem Film durchaus etwas sagen lässt über Religionskritik, könnte man sagen, über ein humanistisches Weltbild. Und dort sind tatsächlich die einzelnen Figuren in dieser Handlung entscheidend, die Handlungsprinzipien verkörpern, könnte man sagen.
Und wo wir in anderen Folgen immer gesagt haben, man kann natürlich viele Motive sehen, die vielleicht sagen, das steht jetzt für den Menschen, das steht jetzt für Jesus oder sonst was. Also wer diese Motive in diesem Film findet, soll bitte mal schreiben und das kommentieren. Ich würde mich da sehr interessieren. In diesem Film geht es aber tatsächlich einmal um den Menschen im Kontext oder in der Reflexion über seine Religiosität in Hinblick auf seine Vorstellung einer idealen Gesellschaft. Und dafür eignet sich natürlich das historische Jerusalem, das Königreich Jerusalem sehr gut, denn hier konfrontiert die Erwartung eines himmlischen Reiches, das aber natürlich im Kontext der Zeit mit der Waffe erstritten werden wollte, konfrontiert sich mit der Wirklichkeit eines Versuchs einer ausgeglichenen, toleranten Gesellschaft. Und anders als vielleicht zu erwarten wäre, ist der Antagonist gegenüber Balian nicht Saladin, der eigentlich sogar auf seiner Seite steht, ja, der also auch Humanismus verkörpert, Respekt verkörpert, Anerkennung für die Menschheit an sich, obwohl alles, was eigen ist, nicht aufgelöst wird. Also Balian bleibt ein Christ, Saladin bleibt ein Muslim und sie wollen das auch in gewisser Weise und wollen auch ihren Kontext Orient, Okzident, aber sie respektieren das andere. Der Antagonist ist der König, der vorher Guy de Lucien hier als Templer dargestellt, historisch war er es sicherlich nicht, der Ehemann der Sibylla, der Schwester des dann bald versterbenden Königs von Jerusalem. Und der ist der Antagonist, denn der steht für Radikalität, religiösen Fanatismus, Unreflektiertheit, Machtstreben etc.
Ja, da würde ich noch andere, kleinere Rollen mit hinzufügen. Also ich denke immer, das war, als ich den Film das erste Mal sah, für mich der Aufreger, dieser läppsche Typ
von Renard de Chatillon.
Nein, der Patriarch, der lateinische Patriarch von Jerusalem.
Ja. Der steht natürlich für bürgerliche Religiosität, ja, für Traditionalität, die aber völlig opportunistisch ist.
Richtig, weil dem Guy de Lusignan kann man nicht vorwerfen, dass er nicht innerhalb seiner Weltanschauung und seines Gedankengebäudes nicht konsequent handelt. Ja. Während der Patriarch vollkommen inkonsistent mal das eine, mal das andere, den anderen das vorschlägt als Handlungsmuster.
Zitat, konvertiert zum Islam
und widerruft es nachher. Und man merkt das immer ganz einfach daran, wer sind die Guten und wer sind die Bösen in dem Film. Mir ist es aufgefallen, Gott will es, ist so ein Zitat, das mehrfach bemüht wird. Und das liegt immer in den Mündern der Antagonisten, der Charaktere, die diese humanistische Idee verkörpern. Während andere Figuren, wie dieser namenlose
Der Hospitaliter,
der immer sagt, ja, das sagen die alle, aber Christus wollte etwas anderes. Ja,
auch hier wirklich, also meines Erachtens, ob schon der Film an sich schon zu meinen Lieblingsfilmen überhaupt zählt, das glaube ich, darf ich mal sagen, auch noch das schönste Zitat: Ich habe zu viel Religion in den Augen von Mördern und Fanatikern gesehen. Das, was Gott begehrt, ist hier und hier, dabei zeigt er auf Kopf und Herz. Und das ist es, was euch zu einem guten Menschen macht, jeden Tag. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja.
Und auch ein starker Vorteil des Director's Cut gegenüber der Kinoversion, diese Rolle, gespielt von Professor Lupin aus Harry Potter.
Ganz recht, ja.
Diese Rolle wird in dem Director's Cut nochmal ausgebaut, hat deutlich mehr Sprechanteile und bekommt einen transzendentalen Touch.
Ja, ganz stark. Die Begegnung in der Wüste ist dabei.
Also die beiden Balian und der Hospitaliter begegnen sich in der Wüste und ganz sprechend beginnt durch Funkenflug vermutlich ein ausgetrockneter Busch in der Nähe zu brennen.
Ja.
Also ein direktes biblisches Zitat, das hier angefügt wird vom brennenden Dornbusch. Und nach dem Gespräch dreht sich Balian um und dieser namenlose Ritter ist verschwunden.
Ja. Man kann weit und breit in die Wüste schauen, er ist nicht mehr da. Auch als Balian dann angegriffen wird von Rittern in der Kleidung des Deutschen Ordens übrigens, die es zu der Zeit noch nicht, aber das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Als er dann gegen die kämpfen muss und diesen Kampf dann auch besteht, aber verwundet liegen bleibt, kommt genau dieser im Rücken die Sonne und berührt ihn am Gesicht mit dem Zeigefinger und verschwindet wieder. Und Balian lebt. Also wieder. Das heißt, ein Moment göttlicher Intervention ist da zu sehen. Ein, ja, Ruach könnten wir wieder sagen. Ein Stück vom Hauch Gottes, der also Leben schenkt, Leben nimmt und hier für das Schicksal, das die Menschheit im Sinnebalians noch vor sich hat, wieder die Möglichkeit zum Leben und Wirken gibt.
Nichtsdestoweniger trotz muss auch dieser, obwohl er vielleicht eine Engelsfigur darstellen soll, seine irdische Existenz brutal aufgeben.
Ihr reitet in den sicheren Tod.
Und nach der Schlacht von Hattin findet Balian den abgetrennten Kopf
seines Freundes. Der Tod ist immer sicher.
Ja.
Ja, also er ist die Stimme der Weisheit. Er ist also auch die Metaphysik, selbst im Angesicht eines aufgeklärten Humanismus. Er widerspricht den Erkenntnissen, die Balian als sozusagen aufgeklärte Menschheit hat, nicht, sondern gibt einen Moment des Unverfügbaren hinein und sagt dann, ja, alles, was du kritisierst, was du denkst und hoffst, das ist alles richtig, aber es gibt trotzdem immer noch eine geheimnisvolle, eine göttliche Komponente, die du nicht machen kannst, die du nicht berechnen kannst und die trotzdem um dich rum ist und die wirkt. Das ist also von Ridley Scott, glaube ich, der entscheidende Moment, der diesen Film zu einem versöhnlichen Film für Zuschauer aller Religionen und letztlich auch aller auch nicht religiöser Weltanschauung macht.
Jetzt haben wir schon verschiedene Positionen ausgemacht. Eine humanistische Position, eine Position von religiösem Fundamentalismus.
Und auch den Opportunismus.
Und Opportunismus. Und wir haben eine transzendente Figur, die so etwas wie mit dem Humanismus versöhnte Religion propagiert. Und es gibt noch eine weitere Position, auf die ich gerne zurückkommen würde, einen politischen Pragmatismus, der durchaus hehre Ziele verfolgt und der so verkörpert wird durch Jeremy Irons und seinen Charakter
Tiberias. Tiberias basiert auch auf einer historischen Figur, die aber anders hieß, kann ich jetzt leider nicht nennen. Aber es gibt hervorragende Bände zur Geschichte der Kreuzzüge, da kann man das nachgucken. Jeremy Irons als Tiberias verkörpert das, genauso Eva Green als Sibylla.
Und beide machen
natürlich auch Balduin.
Ja, genau, Balduin, der kranke König, gespielt von Edward Norton, hinter der Maske, der auch darauf bestanden hat, dass er nicht im Abspann in den Credits erwähnt wird.
Ja, er wäre ja auch viel zu alt für den echten Balduin gewesen, aber gut.
Das soll uns nicht stören. Wir wollen uns nicht mit historischen Marginalitäten aufhalten.
Und genau dieser politische Pragmatismus, der, und das ist auch wieder ein Zitat, bereit ist, etwas Schlimmes zu tun, um etwas wirklich Großes zu bewirken, wird durch den Idealisten, aber auch den Humanisten Balian immer wieder angefragt. Und das wirklich Gute, also die Möglichkeit des wirklich Guten, scheitert ja an diesem Idealismus.
Ja, also sie bieten ihn an, Tiberias und Sibylla bieten ihn an, Guy de Lusignan hinrichten zu lassen, wenn er dafür Sibylla heiratet und König wird. Und Balian lehnt es ab und sagt, das ist eine nette Idee, aber ich bin persönlich für mein Handeln verantwortlich. Folgt damit einem Ratschlag des toten Königs.
Wenn man vor Gott steht.
Ein König mag einen Mann fordern.
Aber niemals seine Seele.
Und
wenn man vor Gott steht, dann wird es nicht reichen zu sagen, man musste dies tun oder man hat jeden Befehl bekommen. Oder es war gerade richtig, das und das zu tun. Und vielleicht als Quintessenz, es geht hier immer um das Ideal. Und auch die Aufforderung ist, am Ideal festzuhalten, egal was Staatsräson sagen, egal was vielleicht Zeitgeist oder Fanatismus sagen mögen, das Ideal ist der offene Mensch, der über sich selbst reflektiert, sich nicht zu hoch stellt. Und dann versteht man auch, wenn der Patriarch dann im entscheidenden Moment der Schlacht fragt, für wen haltet ihr euch? Glaubt ihr, ein Mann wird zu einem besseren Kämpfer durch einen Ritterschlag? Und die Antwort darauf ist
ja.
Ja.
In diesem Sinne. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.